Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Personen und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWE. Gastgeber sind heute Hanna Engelmeier vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und Christian Demand, Herausgeber des Merkur.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krumme Straße, dem Podcast des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und der Zeitschrift Merkur. Anlass für unsere heutige Folge und unser Treffen in der Merkur-Redaktion, wo wir immer aufzeichnen, ist dieses Mal nicht ein Essay, der im Merkur veröffentlicht worden ist oder die Arbeit eines Fellows am KWI, auch nicht der Grund, dass wir uns einfach mal mit irgendwem treffen wollen und keinen besseren Anlass finden, um die Person hierher zu lotsen, sondern wir sprechen heute über eine Denkfigur, und zwar die Denkfigur der roten Linie. Das ist auch nicht einfach nur eine fixe Idee, sondern resultiert aus der Tatsache, dass diese Denkfigur im Moment das Jahresthema des KWI ist, und zwar seit April diesen Jahres 2026. Jahresthemen am KWI sind solche, über die wir uns als Forschende im Institut verständigen und in einem längeren Diskussionsprozess überlegen, was interessiert uns eigentlich gerade in unseren jeweiligen Projekten, was ist das Verbindende und in welcher Weise ist das, was wir da tun, was für uns auch oft problematisch wird, mit dem Geschehen in der Gegenwart verbunden. Das ist kein ganz einfacher Prozess, weil das, was wir am Institut tun, von der Materialbasis her und auch methodisch nicht immer unbedingt super nah beieinander liegt, sodass wir, wenn wir darüber sprechen, uns vor allem fragen müssen, auf welche kulturellen Lagen können wir mit der Art und Weise, in der wir nachdenken und arbeiten, gut reagieren und zu welchen Themen, die gerade medial und aber auch im akademischen und außerakademischen Diskurs in der Luft liegen, können wir einen Beitrag leisten. Und zwar einen spezifischen Beitrag insofern, dass wir zeigen können, was kulturwissenschaftliche Forschung eigentlich kann oder was sie können sollte vielleicht auch. Das heißt, dass wir mit den Jahresthemen strukturell auch eine Frage aufgreifen, die bislang in den allermeisten Folgen unseres Podcasts immer wieder zum Tragen kam. Und zwar lautet diese Frage: Wie stellt geisteswissenschaftliche Forschung und ihr verwandte oder sogar teils angeschlossene Publizistik Gegenwartsbezüge her? Wie gehen wir mit dem Anspruch um, Relevanz durch Bezugnahme auf Zeitgestehen oder Erstellen von Gegenwartsdiagnosen herstellen zu müssen? Das kann man auf ganz unterschiedliche Weisen tun, und eine Zeitschrift tut das sicherlich auch ganz anders als ein Institut. Darüber hören wir vielleicht gleich auch noch was. KWI ist auf jeden Fall die Verpflichtung, auf ein Thema, auf einen Begriff, auf einen Hallraum sozusagen, ein Instrument, um sich diesem Komplex zu nähern. 2026 und 27 ist es also bei uns die rote Linie, die oft aber auch im Plural auftaucht, nämlich als rote Linien. Also eine Frage von einer Grenze oder Schwelle mit Signalwirkung. Wir sind darauf gekommen, weil auch wir natürlich in den aktuellen Kulturkämpfen verstrickt sind, als individuelle Forschende, aber auch als ein Institut, das sich immer wieder positionieren muss oder eben vielleicht auch nicht. Rote Linien kommen natürlich allen die ganze Zeit irgendwie entgegen über Klimakurse, Kurven oder Aktienkurse, prognostizierte Entwicklung oder was auch immer. Ganz allgemein geht es um Warnung vor Überschreitung, teilweise aber auch um die Forderung, Grenzen zu ziehen. Insgesamt Und als Ausgangspunkt für das, was jetzt gleich folgen wird, gesagt, geht es um Strukturelemente von Diskursbildung. Auf diese Sprachregelung haben wir uns vorerst geeinigt in Debatten und Kontroversen. Um dieses Thema heute irgendwie einzufangen und auch ein bisschen darüber zu reden, wie es im Institut zustande kommt, haben wir einen Gast, der mitten aus dem Geschehen des KWI kommt. Unsere Expertin im Studio, wie ich mich schon die ganze Zeit freue zu sagen, ist heute Mona Leinung. Mona Leinung ist seit 2023 Mitarbeiterin am KWI Essen und zugleich auch im Fach Philosophie an der Folkwang-Universität der Künste in Essen beschäftigt. Mona verfolgt an beiden Orten ein Promotionsprojekt, das sie in besonderer Weise dafür ausweist, heute über rote Linien als Markierung und Grenzwerte zu sprechen. Und zwar ist ihr Thema thermische Metaphern, ja? Also Temperaturmetaphern und genauer die Frage, wann wir mit Blick auf soziale Ordnung und politische Verfahren von etwas als heiß oder kalt sprechen. Der Bogen, den sie in ihrer Arbeit dabei spannt, ist sehr weit. Es geht nämlich los mit den glühenden Worten auf der Agora des antiken Athens und führt weiter über kalte und warme Reden zu Zeiten der französischen Aufklärung bis hin zu den kalten Systemen der Moderne, wie ein Kapitel ihrer Arbeit heißt, das mit einer Auseinandersetzung mit Karl Marx beginnt und mit Gregory Batesons Ökologie der Kommunikation endet. Mona organisiert am KWI unter anderem die Veranstaltungsreihe Wenn und Aber, philosophische Fragen zur Zeit und war zuletzt auch maßgeblich daran beteiligt, dass die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik bei uns stattfinden konnte und ist also insgesamt für philosophische Fragen bei uns am Haus eine unverzichtbare Größe. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und bereit dazu bist, die roten Linien, jetzt will ich irgendwie direkt sagen, aufzudröseln, was dann so klingt, als seien rote Linien immer Fäden, können wir nachher auch nochmal drüber reden. Es zeigt sich also, wir haben viele Fragen und ich würde deshalb gerne auch direkt damit einsteigen, zu versuchen, Antworten zu finden. Und dich fragen, welche Funktion hat deiner Meinung nach eigentlich die Rede von der roten Linie? Das war das, worüber wir uns im Vorgespräch auch geeinigt hatten, zu reden, weil das, wenn man sagt, es sind irgendwie Markierungen mit Signalwirkung, geht um Überschreitungen, so scheint das klar zu sein, aber wie das meistens so ist, wird es unklarer, je länger man hinguckt. Also welche Funktion haben rote Linien als Metaphern, wann ist es gebräuchlich, davon zu sprechen und was soll das eigentlich ordnen? Welche Chancen und Risiken gibt es dabei? Und ja, erleuchte uns.
Ja, herzlichen Dank erstmal für die sehr charmante Einführung und sowieso Einladung. Du hast vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir am KWI ja immer versuchen, ein Thema eigentlich zu finden, das auch an viele Disziplinen irgendwie anschlussfähig ist, das vielleicht in der Luft liegt, hast du gesagt. Bei den roten Linien war trotzdem auch ausschlaggebend, dass es eben nicht so ein riesen Containerbegriff ist, zu dem auch schon sehr viel gearbeitet wurde. Also wir wollten jetzt nicht noch ein Themenheft zur, weiß ich nicht, planetarischen Ordnung oder so rausgeben und
Aspekte des Universums.
Aspekte des Universums, genau. Also es gibt da ja natürlich immer so Konjunkturbegriffe und unser Anliegen ist da schon, was zu finden, was eine gewisse, vielleicht noch ein etwas unbearbeitetes Terrain ist, gleichzeitig aber natürlich auf sehr viele Felder irgendwie in sehr vielen Feldern anschlussfähig ist. Und die rote Linie hat deswegen gleich beides. Es ist erstmal etwas ungenau, also man kann damit eigentlich alles Mögliche benennen und gleichzeitig begegnet es uns in einem ganz bestimmten Kontext. Und was macht man also, wenn man so einen schillernden Begriff vor sich hat? Man versucht sich vielleicht erstmal, ja, vielleicht in so einer ganz nüchternen wissenschaftlichen Manier an einer Bestimmung. Und du hattest vorhin gesagt, die rote Linie ist eine Denkfigur. Das Wort Metapher ist auch schon gefallen. Also es ist in jedem Fall, würde ich auch sagen, eine Metapher, erste Bestimmung. Also hier steht ja oft eine farbige Linie eher für eine abstrakte Grenze. Also meistens ist eben nicht die physische rote Linie gemeint, sondern eben die Schwelle des Erlaubten oder des Sagbaren oder so. Es ist aber auch, würde ich sagen, eine Redewendung, weil sie eben im Sprachgebrauch mittlerweile etabliert ist und absolut konventionalisiert. Also es würde jetzt ja keiner mehr sagen, ach, da hat aber der FAZ-Schreiber eine ganz originelle Wendung gefunden oder so. Wir wissen eigentlich sofort, was gemeint ist. Und das war tatsächlich nicht immer so. Also dass, wenn man mal in die Corpora des Deutschen Wörterbuch für deutsche Sprache schaut, dann findet sich die Verwendung eigentlich erst im deutschen Sprachgebrauch ab den 70er Jahren, so im übertragenen Sinne. Also davor ist es häufig dann tatsächlich figürlich, da meint es dann die rote Linie auf den Tabellen, sind schon die Klimakurven heute angesprochen worden, in chemischen Prozessen und so weiter. Und dann wandert diese Wortverbindung eigentlich zu so einem stilistischen Mittel für fiktive Grenzen. Und wenn man heute mal diesen Suchbegriff, habe ich zum Spaß mal gemacht, in die Archivseiten zum Beispiel der großen Tageszeitungen speist, dann findet man allein für das letzte Jahr bei der Zeit rund 50 Treffer, bei der FAZ 88 Treffer, bei der Süddeutschen 33 Treffer. Also es ist ein ubiquitärer Gebrauch mittlerweile dieser Redewendung. Und die dritte Bestimmung, die ich auch noch machen würde, ist, es ist in jedem Fall ein performativer Sprechakt. Also man beschreibt nicht einfach nur, wo eine rote Linie ist, sondern man interveniert eigentlich direkt in die Welt. Also wer sagt, hier verläuft jetzt aber eine rote Linie, der stellt eigentlich nicht nur fest, dass es eine Grenze gibt, sondern der zieht sie eigentlich im Sprechen. Austin nennt das ja in seinem Buch How to Do Things with Words kostümierte Aussagen. Das mochte ich immer sehr. Mhm. Nicht, weil da jetzt irgendwie so eine Täuschungsabsicht oder so dahinter steht, sondern weil die eigentlich erstmal so daherkommen, als würden die eine Aussage sein, als würde man die vielleicht nach wahr oder falsch bewerten können. Aber eigentlich wollen die was ganz anderes. Die wollen eigentlich Handlung sein und sie implizieren auch ein Versprechen auf ein zukünftiges Handeln, also falls diese Grenze überschritten wird. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall für die Redewendung der roten Linie ausschlaggebend. Das ist interveniert eigentlich in ein Weltgeschehen. Das kann politischer Art sein, es kann aber auch kultureller Art sein. Und vielleicht sogar in sowas wie harte Rhetorik gehört, also so Tough Talk. Ne? Also,
Wenn das in den, wenn es eine Häufung gibt in den 70er Jahren und jetzt wieder, gibt es ein Ereignisbündel der 70er Jahre, das man irgendwie dafür ursächlich machen kann? In welchem Zusammenhang taucht es dann gehäuft auf?
Ja.
Denn als solches ist die Sache ja überhaupt nicht neu, wenn ich mir überlege, es heißt dann zwar nicht die rote Linie, aber den Rubikon übertreten war immer schon genau dasselbe. Mhm. Das konnte auch keiner tun, ohne nachher Sanktionen oder eine Situation hergestellt zu haben, in der er sich dann damit auseinandersetzen muss, dass er zu einem Punkt gegangen ist of no return. Ja? Und das also inhaltlich hat sich nichts geändert. Woher kommt die Häufung? Mhm. Hast du da eine Vorstellung?
Ja, also es gibt einige Forschung dazu, die versucht genau diese Genealogie zurückzuverfolgen. Eine andere verwandte Wendung wäre auch sowas wie a line in the sand im Englischen. Das sind dann natürlich die ganz großen historischen Linien, wenn man jetzt mal ganz spezifisch auch nach der roten Linie fragt. Warum kommt auf einmal zum Beispiel diese Farbe rot dazu? Weil der Rubikon ist ja eben noch nicht farblich bestimmt. Natürlich ist inhaltlich das Gleiche gemeint. Ich vermute sogar, man könnte sehen, dass die Verwendung dieses Sprachbildes zeitgleich zurückgeht, des Übertretens des Rubikons. Das ist nicht mehr so geläufig wie eben jetzt die rote Linie. Und wenn man jetzt eben ganz genau nochmal schaut, was sind historisch vielleicht, was ist im 20. Jahrhundert vielleicht so passiert, dass man sich auf einmal auf die roten Linien gestürzt hat, dann kann man da drei verschiedene historische Bildreservoire ausmachen. Ist trotzdem wichtig zu sagen, die genaue Herkunft ist total schwer nachweisbar. Das ist ja häufig so bei Redewendungen. Aber drei historische Ereignisse, die vielleicht irgendwie Pate gestanden haben könnten, das ist einmal das Red Line Agreement von 1928. Da hat das Ölkartell der Briten, Franzosen und US-Amerikaner im Nahen Osten sozusagen das Territorium des besiegten Osmanischen Reiches und damit den Gültigkeitsbereich dieses Kartells mit einem roten Tintenstrich umzogen. Daraus wird dann wiederum in der amerikanischen Praxis auch das Redlining. Es bezieht sich höchstwahrscheinlich auf dieses Red Line Agreement. In den 30er Jahren schon hat man Wohngebiete dort farblich nach Kreditrisiko klassifiziert, also hat dann Ausschlusspraktiken eigentlich dadurch organisiert, also wo werden bestimmte Kredite, Versicherungen und andere Dienstleistungen vielleicht verweigert. Und dieser Begriff, also in den 30er Jahren gibt es schon diese Praxis in Amerika, aber in den 60er Jahren wird dieser Begriff auch ubiquitär im Amerikanischen, also das Redlining als sozusagen territoriale Ausschlusspraxis. Und die,
wobei die Frage ist, ob die das Übertreten dieser Linie da schon so sehr in der semantischen Fülle hervorschaut. Eher nicht, oder?
Eher nicht.
Da geht es ja darum, eine Grenzziehung zu machen in bei diesem Red Line Agreement, ja, gar nicht so sehr andere Leute oder andere Parteien davon auszuschließen. Das würde man wirtschaftlich, wollte man das gerne tun, als es um die Frage des Förderns von Erdöl und der Rechte ging. Aber es war ja eigentlich ein Redland Agreement für alle Beteiligten an einer Operation, die gesagt hat, okay, wir tun uns zusammen, wir werden innerhalb dieses Gebietes, und dann geht jemand hin und zeichnet etwas rot ein, innerhalb dieses Gebietes, wenn jemand irgendetwas findet, ist er verpflichtet, die anderen an der Förderung teilnehmen zu lassen, beziehungsweise die Förderung an der von der Gesamtfirma leiten zu lassen. Und insofern ist es wahrscheinlich eine Genealogie, die nicht wirklich zu dieser Rubicon-Variante führt, oder?
Das würde ich auch sagen. Es ist in jedem Fall eher erstmal ein Abgrenzungsversuch. Es ist ein so kartografischer Abgrenzungsversuch, der aber zu einer Verbotslinie dann ja schon wird. Also in dem Moment, wo eben etwas außerhalb dieser Linie stattfindet oder innerhalb, wie zum Beispiel dann beim Redlining, ist werden Bewohner dieser Gebiete systematisch dann auch, denen wird es verboten, diese Kredite zu bekommen. Ich kann vielleicht nochmal das Zweite, was ich auch ein interessantes Bildreservoir finde, das ist eher militärischer Art, das geht auf die Schlacht von Balaklava 1854 zurück. Da haben die Alliierten damals, also Briten, Franzosen und das Osmanische Reich, einem russischen Angriff standgehalten, waren absolut in der Unterzahl, und der Kommandeur hat dann offenbar auch gesagt, das vergesst es, Leute, das schaffen wir eigentlich nicht, you will die where you stand. Und sie hielten dann Stand, und zwar in den scharlachroten Uniformen. Also hier geht sozusagen die Wendung zurück auf die Farbe der Uniform, nicht irgendwie jetzt auf die Farbe der Tinte. Da gibt es dann einen unheimlich pathosgetränkten Bericht auch in der London Times damals, dass zwischen den anstürmenden Russen und dem Stützpunkt eben dann des britischen Regiments nur noch a thin red line tipped with steel übrig geblieben ist. Und diesen The Thin Red Line, dieser Ausdruck lebt ja dann auch literarisch und filmisch weiter, etwa in den James Jones Roman The Thin Red Line und auch später in dem verfilmten Kriegsepos, der ja auf Deutsch interessanterweise als der schmale Grat erschienen ist. Also auch da scheint offenbar eine Verwandtschaft zwischen diesen beiden Begriffen zu liegen. Aber interessant ist hier eben, dass wir es eigentlich da gar nicht mit einer Verbotslinie zu tun haben, sondern mit einer Verteidigungslinie. Also hier geht es eigentlich um eine Art von Standhaftigkeit. Und da kommt dann doch nochmal vielleicht ein anderer Aspekt nämlich mit rein, nämlich nicht, wir klassifizieren einfach, ab wann was tolerabel ist oder nicht tolerabel, sondern in dem Moment geht es darum, auch eigene, was auch immer das ist, moralische Werte oder so zu verteidigen und für sie einzustehen.
Ist ja vor allen Dingen auch eine britische Heldenerzählung, weil es darum ging, Kavallerie zurückzuschlagen. Und wenn dann die Thin Red Line tatsächlich darin besteht, dass nur einzelne Infanteristen nebeneinander stehen und bis zur allerletzten Sekunde warten, kurz bevor sie überrollt werden, dann erst zu schießen. Also das ist natürlich ein Heldenepos, das da erzählt wird.
Und vielleicht geht daraus auch immer noch so ein bisschen die Attraktivität hervor, weil es eine gewisse Standhaftigkeit oder auch klare Kante zeigen, sagt man ja auch, also eine gewisse Art von vielleicht auch Aufopferungsbereitschaft für bestimmte höher liegende Ziele oder so zum Ausdruck bringt.
Ja, also was ich jetzt an dem, was du uns jetzt hier schon entfaltet hast, eigentlich ganz, ganz interessant finde und auch dem, wie du jetzt reagiert hast, ist, dass man ja eigentlich sagen kann, dass man von einer Funktion der roten Linie erstmal ausgehen kann. Also erstmal ist es dann irgendwie eine Orientierung, ja, dann geht es um eine Verbindlichkeit, also wie du es jetzt dargestellt hast bei irgendwelchen Verträgen. Das heißt, das akzeptieren wir jetzt alle, die daran irgendwie teilnehmen. Gleichzeitig ist es eine Warnung, wenn das überschritten wird, passiert irgendwie Folgendes. Und dann ist es ja so, dass es offenbar relativ schnell kippt in die Art und Weise, wie wir es jetzt auch verwenden, nämlich, dass es immer Teil von der Eskalationslogik ist. Also das es gar nicht irgendwie nur darum geht, ja, hier Grenze, Schwelle, pipapo, wir verhandeln, es ist verbindlich oder so, sondern es ist irgendwie eine Markierung, die heißt, es muss jetzt was folgen. Also es gibt irgendwie Handlungsdruck. Und gleichzeitig führt das aber ja auch zu einem Punkt, der ganz auffällig scheint, wenn man jetzt beobachtet, wie rote Linien als Metapher oder Trope verwendet werden. Du hast auf die vielen Treffer allein in der Publizistik verwiesen, nämlich dass das was ist, was meistens mobilisiert wird, wenn es irgendwie schon zu spät ist. Also so wie wir jetzt erst drüber gesprochen haben, könnte man sagen, die rote Linie ist was, was kommt, wenn es 5:12 ist. Aber eigentlich könnte man ja auch sagen, meistens wird es gesagt, wenn es schon 5:12 ist. Also wenn eine bestimmte Problemlage schon eingetreten ist und man eben nicht nur Handlungsdruck hat, dass was passieren muss, sondern die Handlungsmöglichkeiten eigentlich schon geschrumpft sind. Also wir haben jetzt, um uns das Thema zurechtzulegen, auch fürs KWI eine sehr, ja nicht sehr große, aber eine irgendwie zumindest diverse Materialsammlung gemacht, in der, wie jetzt natürlich nicht überraschend ist, der US-Präsident Trump eine gewisse Rolle spielt und in dem Zusammenhang insbesondere durch seinen Auftritt in Davos im Januar hat es also, würde ich sagen, extremen Uptick gegeben in Verwendung von roten Linien. Und da geht es im Prinzip immer darum, dass gesagt wird, ja, einerseits überschreitet er die ganze Zeit rote Linien, gleichzeitig möchte er, dass er auch mal welche einzieht, also zum Beispiel irgendwie nach rechts oder so. Und das eine, dem Letzteren wird er irgendwie halt nicht gerecht. Naja, also zusammengefasst ist meine Frage dann daran auch, warum an so ein Bild auch festgehalten wird, dass er auf eine Art irgendwie auch was Ineffizientes markiert.
Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Es gab mal einen Fall 2012, der, finde ich, auch sehr, sehr sprechend war. Und zwar hat Obama damals in einer Rede von der roten Linie gesprochen. Und zwar in dem Fall, dass das Assad-Regime Chemiewaffen einsetzen würde. Und hat gesagt, da wird eine rote Linie überschritten und das wird dann auch mein Kalkül ändern. Und am 21. August wurde dann eben auch, gab es ja diesen Raketenangriff der syrischen Armee. Da sind etwa 1500 Menschen gestorben. Und es war im Endeffekt eine sehr deutliche Überschreitung dieser roten Linie, die vorher sogar markiert wurde, also da sogar wirklich von 5:12. Und da hat auf einmal die Weltöffentlichkeit dann auf Obama geschaut und gewartet. Was kommt denn jetzt? Kommt jetzt der militärische Rückschlag? Im Prinzip drohte ihm jetzt da auch ein massiver Glaubwürdigkeitsverlust, falls er nicht handeln würde. Es wurde dann so ein bisschen laviert, das sei ja eigentlich die rote Linie der Welt gewesen, gar nicht jetzt unbedingt nur der US-amerikanischen Regierung. Und das wurde dann rhetorisch auch sehr geschickt auf den Path Forward, also auf den Pfad, den wir jetzt irgendwie gemeinsam gehen müssen, umgemünzt. Aber in diesem Fall...
Aber das war immer wieder, ist das ihm vorgehalten worden. Genau. Und also es ist bis heute, wenn man Kommentare dazu sieht, wird immer auf dieses Beispiel verwiesen. Also man sieht daran, dass eine dieser dialektischen Wolten mit roten Linien zu spielen oder sie zu setzen, daran liegt, dass man sich natürlich auch selbst verpflichtet.
Exakt.
Indem man den anderen erstmal sagt, über diese Linie trittst du nicht. Und dann sagt er, und was doch? Und dann sagte er, ja, dann wirst du sehen, aber dann muss man halt auch sehen, das ist dann das Problem.
Also er saß im Endeffekt in einer rhetorischen, selbstgebauten rhetorischen Falle. Und
genau,
weil eben rote Linien immer Selbstbindungsformeln sind und damit eigentlich den Handlungsraum auch extrem einschränken. Also, und ich glaube, jeder, der schon mal mit irgendwelchen Drohgebärden vielleicht auch im erzieherischen Umfeld oder so gearbeitet hat, weiß, wie unangenehm das ist, dass man seine Drohung manchmal gar nicht wahrmachen möchte, aber dass man sich dann irgendwie mit diesem hier bis hierhin und nicht weiter und wenn dies, dann das, mit dieser Logik eigentlich eine Art von Eskalationsschlaufe manchmal eher zunehmen kann.
Ja, also ich meine, der Punkt ist ja, dass das, was ihr jetzt beide irgendwie beschreibt und gesagt hast, nochmal darauf hinweist, dass rote Linien im Moment ihrer Anrufung, also vor allem als eben quasi was Normatives und eben Handlungsorientiertes dargestellt wird. Also es soll was passieren, es werden eventuell Normen verletzt und so weiter. Das Ganze dann noch verbunden damit, dass sie halt eben diese visuelle Dimension haben. Du hast ja eben auch von Bildreservoirs immer gesprochen, dass sie was Räumliches markieren, also in geopolitischen Zusammenhängen häufig vorkommen. Und das, was aber dann tatsächlich performativ passiert, und das konnte man, glaube ich, auch ganz gut, um nochmal auf ihn zurückzukommen, also bei Trump im Januar sehen. Es gibt ein Zitat von Bart de Wever aus Belgien, der dann zu dem Verhalten von Trump sagte, also ich zitiere aus seinem Statement damals, but now so many red lines are being crossed that you have the choice between between yourself respect. Being happy vessel is one thing, being a miserable slave is something else. If you back down now, you're going to lose your dignity. Also da sieht man, also es geht nicht nur um diese normative Situation und was machen wir jetzt, welche Handlungen folgen, sondern um eine Form von Selbstbehauptung. Also es geht um die Souveränität, genauso wie in der Folge dann zum Beispiel die Ministerpräsidentin Dänemarks mit Blick auf die Grönland-Debatte eben gesagt hat, alles, was unsere Souveränität betrifft, ist die rote Linie. Also es geht irgendwie um so eine Form von...
Aber will natürlich auch Verhalten ändern, oder? Also das heißt übersetzt, lass das mal bleiben, Trump.
Ja, schon, aber es ist ja erstmal irgendwie was viel Kleineres und irgendwie Schwächeres dann im Endeffekt, auch weil sie sagt, wir sind hier ist unsere Position übrigens. Also daraus folgt ja im Endeffekt unter Umständen gar nichts. Also außer man irgendwie kann dann zeigen, welche Mittel man jetzt irgendwie aufzubieten hat. Und da ist ja irgendwie nicht so viel, oder?
Ich glaube, dass diese Plausibilitätsanmutung dieser Metapher auch daher rührt, dass sie eine ganz, ganz technische Herkunft hat, also ohne das Anekdotische überzustrapazieren, aber mich erinnert es an ein Weihnachtsfest. Ich muss 12 gewesen sein und war verzweifelt, weil mir mein Vater eine Dampfmaschine geschenkt hat. mein Bruder, der damals 8 war, hat irgendwas ganz Tolles, was ich viel lieber gehabt hätte, gekriegt. Und ich habe die Dampfmaschine gekriegt. Mein Großvater und mein Vater haben die dann den Abend über ausprobiert. Das Einzige, was mir, also das war ein grauenvoller Weihnachtsabend.
Das klingt aber auch so ein bisschen so, als hätte das im 19. Jahrhundert und gar nicht im 20.
Ja, naja, gut, mein Großvater hat das 19. Jahrhundert noch als Kleinkind miterlebt. Aber jedenfalls war es so, dass die, da gab es eine klassische Dampfmaschine mit einem Druckmesser. Und dieses Druckmessgerät hatte, was bereits im 19. Jahrhundert Usus wurde, eine rote Linie. Mhm. Beziehungsweise einen roten oder einen orangen Bereich, einen grünen Bereich und eine rote Linie dazwischen. Und die zeigte an, die Eskalation ist nicht etwas, worüber wir jetzt verhandeln werden, sondern es gibt etwas wie eine natürliche, durch Naturgesetze in diesem Fall, zu berechnende und damit allen Verhandlungen entzogene Grenze. Und ich glaube, dass das Moment ist, dass man in solchen Verhandlungen eben immer mit voraussetzt. Das heißt, okay, dann explodiert's. Und es explodiert und egal, wer daran teilnimmt, also wenn es damals explodiert wäre in der Küche meiner Großmutter, dann wäre es egal gewesen, wer den Espitkoch macht, wer dagegen gewesen wäre, dafür gewesen wäre. Es wäre ein Geschehen gewesen, dem alle ausgeliefert gewesen wären. Und das scheint mir das Konnotat, das Ewige zu sein bei dieser Geschichte. Es geht um rote Linien und diese roten Linien habe ich nicht gesetzt irgendwie. Die sind mögen zum Teil willkürlich sein, aber dahinter gibt es so etwas wie ein Substrat. Und da sind wir dann in einem Bereich, an dem wir mit der Welt, der Wirklichkeit, mit Dingen zu tun haben, die niemand ändern kann. Und wenn nicht, explodiert es. Das scheint mir die Zumutung des Ganzen zu sein, oder?
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, das wäre das dritte Bildreservoir gewesen. Das hat aber jetzt mit der Anekdote sehr viel mehr Plastizität bekommen. Dass natürlich da eine Markierung auf einer Skala nämlich genau diesen Effekt hat. Also die Drehzahl erhöht sich zu stark oder das Instrument kommt eigentlich an sein Maximum. Und danach, da kann man eben noch so viel versuchen, irgendwie zu sagen, ah ja, aber vielleicht müssen wir die rote Linie ein bisschen verschieben oder so. Das wird nicht funktionieren. Das System kommt irgendwann an sein Maximum und explodiert. Und da ist es dann tatsächlich eine sehr unverhandelbare Gefahrenschwelle. Ich glaube aber trotzdem, dass diese drei unterschiedlichen Bedeutungsebenen, also die sehr wohl schon diese kartografische, territoriale Ebene, sowohl als diese die Skala und die Gefahrenebene, als auch die Verteidigungslinie. Also das bildet so ein Interferenzfeld, weswegen man eigentlich immer auf diese Linie oder auf diese Redewendung zurückgreifen kann, weil sie immer irgendwie sowas wie wir haben es irgendwie mit Gefahr, wir haben es mit Verteidigung, wir haben es mit Verbot zu tun.
Ja, und es ist aber ja auch dann eine Simulation von Eindeutigkeit, also weil irgendwie dem Fall der Dampfmaschine dann eben eindeutig ist, was zu tun ist. Also ich habe keine Dampfmaschinenerfahrung, weil ich nicht im 19. Jahrhundert geboren
wurde. Aber ich hatte mal ein Buch, das mich als Kind großartig fasziniert hat. Es ging um Zugunglücke. Und da waren die einen, die, dass man damals noch nicht ganz genau wusste, wie die Bremse funktioniert. Jedenfalls, es gab also unglaublich viele grandioses, grauenvolle Zugunglücke im 19. Jahrhundert, die damals die Zeitungsmeldung beherrscht haben, die für uns heute, also weil das die Technologie eben so funktioniert, aus dem Gedächtnis entschwunden sind. Und die andere Seite neben diesen Maschinen waren die explodierenden Dampfkessel.
Ja.
Und auch das ist sind brutalste Unglücke gewesen. Das war also mal eine Zeit lang tatsächlich ein echtes Alltagsthema.
Ja, natürlich. Und das ist aber eher der Punkt, dass da dann irgendwie es sozusagen eine Handlungsmöglichkeit gibt oder es ist festgelegt, irgendwie das und das kann man tun und das nicht. Und das ist eben in den Fällen, in denen über die wir jetzt kurz gesprochen haben, in denen davon geschrieben wird, ja, hier ist die rote Linie, also Stichwort nationale Souveränität oder irgendwie sowas, das ist ja keineswegs so eindeutig, was jetzt irgendwie zu tun ist. Also es gibt mehr als eine Möglichkeit, damit jetzt umzugehen und damit kommen wir jetzt auf...
Aber interessanterweise gibt es diese Möglichkeit auch, denn die rote Linie bei der Dampfmaschine ist garantiert nicht der Punkt, wenn die Nadel den erreicht, explodiert. Also es wäre selbst in den 70er Jahren, von denen meine Weihnachtserinnerungen jetzt künden, wäre es nicht möglich gewesen, ein Gerät, das an Jugendliche ausgegeben werden kann, so zu konstruieren, dass da eine Nadel ist, die nach oben wirkt und wenn die rot erreicht, explodiert. Das heißt, was wir es da zu tun gehabt haben müssen, ist eine Technologie, bei der das simuliert wird und die weit über den Bereich hinaus eigentlich hätte belastet werden können, weil es aus Sicherheitserwägungen gar nicht anders möglich war.
Ja, also
genau, und das zeigt ja dann, dass selbst da, also selbst in diesen technologischen Bereichen, das Natürliche oder das Naturgesetzliche eben auch nicht etwas ist, was mit einer Jetzt-oder-Nicht-Entscheidung immer zu tun hat, sondern man hat einen Bereich, in dem man sagt, okay, jetzt könnte es kritisch werden.
Ja, das ist schon so. Worauf ich nur hinaus wollte, ist dass die rote Linie quasi simuliert, dass man in so einen Bereich kommt, in dem es um binäre Entscheidungen gibt. Und das ist ein Punkt, der uns vielleicht auch zu unserem nächsten Teil bringt, weil es darum geht, Situationen, die überkomplex sind, auf eine Art operationalisierbar zu machen und in der Kommunikation auch quasi politikseitig hin zu den BürgerInnen oder dem Publikum, welches man da eben hat, zu sagen, okay, wir wissen, was zu tun ist und wir markieren dieses Wissen. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie man eben mit diesen Formen von Grenzherstellung, sage ich jetzt mal, umgehen kann und dachten, um da noch tiefer reinzugehen, ist es immer gut, das Material zu machen. Mona hat zu diesem Zweck zwei Quellen ausgewählt, die sehr interessant sind und also die da ganz unterschiedliche Angebote machen. Das sind zwei Texte, von denen der erste von Sarah Ahmed kommt und Queer Phenomenology heißt. Daraus haben wir die Einleitung gelesen. Ich sag kurz was zu Sarah Ahmed und dann kommen wir direkt zum nächsten Burner sozusagen. Über Sarah Ahmed, über die wir nachher noch sprechen wollen, ist eine 1969 geborene britische Philosophin feministischer Prägung und pakistanischer Herkunft, die vor allem den Bereich der Queer Studies mit ihren Schriften stark bereichert hat. Sie ist bekannt geworden, nicht nur mit ihrer auch sehr öffentlichkeitswirksamen Publizistik, die sie also neben ihrem akademischen Werk vorgelegt hat. Zu nennen ist beispielsweise auch ihr ganz empfehlenswerter Blog Feminist Killjoy, sondern bekannt geworden ist sie auch damit, dass sie tatsächlich rote Linien mal sehr deutlich gezogen hat und daraufhin auch gehandelt hat auf eine Art, die für den akademischen Bereich nicht unbedingt typisch ist. Sie war länger Professorin am Center for Feminist Research am Goldsmith College in London und ist dort zurückgetreten, weil sie gesagt hat, dass sie den dortigen Umgang mit dem, was sie eine Kultur sexueller Belästigung genannt hat, nicht mehr mittragen würde. Das ist also eine Autorin, die aus ihrer theoretischen Arbeit sehr konkrete und auch sehr radikale Schlüsse für ihre Praxis als Wissenschaftlerin zieht. Bücher, die einige kennen mögen und falls sie das noch nicht tun, kennenlernen können, ist zum Beispiel Living a Feminist Life bei Duke 2017 erschienen oder On Being Included, Racism and Diversity in Institutional Life, auch erschienen bei Duke University Press 2012. Wir werden nachher ein bisschen sprechen oder vielleicht auch ein bisschen viel mal sehen über Queer Phenomenology, Orientations, Objects, Others aus dem Jahr 2006. Der andere Text, den wir haben, stammt aber von einem Autor, der ganz anders ist als Sarah Ahmed, nämlich.
Es führt dann auf angenehme Weise wieder zurück zu meiner Dampfmaschine. Mhm. Es handelt sich um einen Text von Niklas Luhmann. Nun habe ich eine Luhmann-Allergie eigentlich nicht von Anfang an gehabt, aber ich bin vor allen Dingen von den Luhmannianern irgendwann ins Allergische über die rote Linie gedrückt
Frag
worden.
Nicht mal.
Aber den fand ich wirklich, Mona hatte den ins Gespräch gebracht und als ich ihn gelesen habe, dachte ich, ja, das tatsächlich, da wird einem was klar und er zeigt zumindest, weil er auf eine sture Weise das Programm durchzieht, bringt da was, glaube ich. Es ist aus einem Band, Suhrkamp-Band von 1997, wo es um Beiträge zur Technikkontrolle und zur präventiven Umweltpolitik ging. Es heißt Grenzwerte der ökologischen Politik, eine Form von Risikomanagement. Und was ich so, also was mir in Erinnerung geblieben ist, so zunächst, ich muss leider sagen, auch wieder was Anekdotisches war, dass Grenzwerte zum einen vollständig verhandelbar sind, so jedenfalls wie er sie einführt oder über sie spricht, und zum anderen, dass sie Folgen haben, mit denen man sich, wenn man sie festlegt, zuvorderst nicht hätte arrangieren wollen. Er nennt ein Beispiel in Bielefeld, das mittlerweile jede einzelne Ordnung, Gemeindeordnung vorsieht, nämlich einen Grenzwert für den für die Möglichkeit, einen Baum im eigenen Garten zu beseitigen. Und der muss zur damaligen Zeit bei 80 Zentimeter Baumumfang gewesen sein. Also man darf bis 79 fällen. Und ab 80 muss man behördlich um eine Genehmigung nachsuchen. Und die Ironie der Geschichte ist, dass er sagt, man müsste sich mal überlegen, wie viele Bäume in Bielefeld gefällt worden seien, vermutlich, weil sie 79 Zentimeter Stammumfang hatten, die womöglich jahrzehntelang oder nie gefällt worden wären, gäbe es diesen Grenzwert nicht, der mit guten Absichten eingeführt worden ist, aber schlechte Konsequenzen hat. Genau. Was ist sonst noch an dem bemerkenswert? Die Kälte, mit der er, also dass er, was dort als Grenzwert ist, gleich rote Linie vorstellt, sagt, letztlich nichts mit der Welt zu tun hat, oder?
Also vielleicht ganz zu Beginn, dass deine kleine Paraphrase dieser Baumszene zeigt ja auf jeden Fall, mit was für einem Naturell man es bei Luhmann zu tun hat. Also diese Betrachtung scheint ja wirklich manchmal wie aus dem verwaltungstechnischen Eisschrank entnommen. Also auch Kälte ist da auf jeden Fall das richtige Wort. Luhmann schreibt ja auch zu dieser Zeit die Soziologie des Risikos, wo ja auch sein Argument lautet, die Moderne funktioniert eigentlich nicht mehr so, dass man irgendwie eine Zukunft erwartet, die sich wiederholt oder so. Und dann wissen wir, wenn wir wissen, was war, dann wissen wir auch, was kommt. Sondern die Zukunft ist maximal offen, ist eigentlich eine absolute Kontingenz. Sie muss jetzt eigentlich durch Entscheidungen heute irgendwie kalkulierbar werden. Also wir müssen sozusagen heute durch unsere Entscheidungen auf die Zukunft hinwirken. Er hat da so dieses total schöne Beispiel, dass Securitas in der lateinischen Tradition noch sowas wie so einen inneren Zustand gemeint hat. Also das war eher so eine sehr subjektive Gestimmtheit der Sicherheit, was dann in der Moderne zum Sûreté, zum französischen objektiven Zustand wird, der hergestellt werden muss. Und deswegen dienen natürlich auch diese Grenzwerte im Prinzip dazu, diese absolut offene Zukunft, man weiß nicht, was passieren wird, aber man kann sagen, bis hierhin ist es zulässig, hier muss man eingreifen, und man hat das Kontinuum dann in zwei Seiten geteilt und hat sozusagen signalisiert, dass man Entscheidungen trifft, dass man das Problem bearbeitet. Und die, ich finde, das ist genau das Fremdmachen der Perspektive. Weil wenn mir jemand sagen würde, ja, dieser Text, der handelt irgendwie, ist ja übrigens auch erstmal überhaupt nicht sexy, von irgendwie Abgasnormen und irgendwelchen ökologischen Grenzwerten, dann wäre vielleicht auch so die erste...
Temperaturanstiege ist ein Beispiel, das wir immer wieder werden, ja. Das uns jetzt ja auch beschäftigt. Also ich finde so, schon auch recht gegenwärtig, trotz seinem 30. Geburtstag so ungefähr. Ja.
Das stimmt, aber man würde ja eigentlich immer sagen, die Grenzwerte, die sind schon sauber naturwissenschaftlich begründet. Da sind ja Experten beteiligt, ne? Da werden Messungen vorgenommen und so weiter. Und Luhmann bezweifelt das ja eigentlich. Er sagt, dass oft gibt es gar keine eindeutige wissenschaftliche Schwelle, ab der etwas ganz sicher gefährlich ist und darunter wäre das harmlos. Also trotzdem werden Grenzwerte ja festgelegt. Und warum werden sie festgelegt?
Du sagst sogar ausdrücklich, dass im Grunde genommen dieses Grenzwertwesen für die Experten, er macht das ausschließlich männlich, für die Experten eigentlich ein Desaster ist.
Ruin des Ansehens des Experten. Genau. Nicht die Experten selbst, sondern ihr Ansehen ist ruiniert. Ja, und das hat aber auch was damit zu tun, wie er eben Grenzwerte einführt, nämlich eigentlich, und das finde ich daran auch sehr interessant, dass es quasi ein informatorischer Begriff vor allem ist. Mhm. Also weil das, was du jetzt zu der Zukunft gesagt hast, das ist ja, also ich hatte es noch ein bisschen radikaler verstanden, also weil er nicht nur sagt, wir müssen die irgendwie kalkulierbar machen, sondern er sagt, man kann mit Zukunft eigentlich nur in der Unterscheidung von wahrscheinlich oder unwahrscheinlich umgehen. Was anderes kann man darüber gar nicht sagen, die kann man irgendwie jetzt gar nicht kalkulieren. Und Grenzwerte ermöglichen, damit einen Umgang zu finden, sind aber eben überhaupt keine Zwecke, in dem Sinne, dass man sagt, das und das wird dann tatsächlich erreicht, Es kommt gar nicht darauf an, sie irgendwie umzusetzen oder so, sondern es geht darum, was kann überhaupt eine politische Information sein? Eine politische Information kann was sein, was auf einen Grenzwert bezogen werden kann. Ja, mhm. Also sagen wir mal, Temperaturanstieg um so und so viel Grad kann eine politische Information sein, insofern man sagt, wir haben uns in einem wie immer gearteten politischen Prozess darauf geeinigt, dass wenn das passiert, wir sagen, jetzt darf man nicht mehr mit dem Auto fahren oder irgendwie es müssen jetzt kostenlose Trinkgepäckchen an den Schulen ausgeteilt werden oder was auch immer die Maßnahme dann irgendwie sein kann. Und finde ich interessant, also weil es irgendwie dabei dann eben gar nicht mehr darum geht, was ist irgendwie wirklich der Fall, sondern wie können wir uns darauf beziehen mit etwas, was ein Grenzwert und vielleicht eben auch eine rote Linie
ist. Das ist sicher auch ein bisschen die Grenze der systemtheoretischen Brille. Also ne, ja. Christian, du hast vorhin schon gesagt, die Welt kommt eigentlich gar nicht mehr so richtig drin vor.
Insofern ist es zwar strukturell sehr nah zu dem Dampfmaschinenbeispiel, mhm. aber dann auch gar nicht, weil bei der Dampfmaschine knallt es irgendwann. Mhm. Und ganz sicher, während die Grenzwertdebatte ja vor dem Hintergrund der Überzeugung ist, man weiß es nicht. Mhm. Also wir müssen eben die komplette Offenheit bearbeitbar machen und wir haben keine Ahnung, ob es wirklich knallt oder nicht, denn niemand hat so viel Expertise, das sicher sagen zu können. Also lass uns versuchen, das Ganze bearbeitbar wenigstens mhm. zu machen, damit alle was zu tun haben. Und wir vertrauen darauf, dass wir, da wir ja immer nachregulieren können, dann schon irgendwann zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Aber
ich finde das ist schon irgendwie quasi zu weit noch gedacht. Also weil von Vernunft ist ja, das ist ja eigentlich auch das Tolle daran, von Vernunft ist in dem Sinne ja gar nicht mehr die Rede, sondern was er sagt, was ich so toll fand, ist, dass Grenzwerte machen quasi ein Argument der einfachen Handhabung. Mhm. Insofern Grenzwerte eben Zahlen sind.
Ja, aber er sagt ausdrücklich, dass das nicht dagegen spricht, diese Maßnahmen zu machen und dass er durchaus dafür es für sinnvoll hält und glaubt, dass durch das Nachregulieren des Ganzen dann tatsächlich man irgendwo hinkommt, nicht irgendwie blindlings und in die Willkür. Ja, okay,
aber ist das vernünftig dann?
Naja, also das ist der Restvernunft, der in einem komplett kontingenten Rahmen überhaupt noch denkbar ist, oder?
Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, weil das kann schnell so wirken oder das ist auch häufig mein Vorbehalt, also ich habe nicht gleich eine Luhmann-Allergie, aber ich teile das irgendwie auch, dass man manchmal denkt, naja, aber Moment, du sprichst doch jetzt auch gerade über Umweltprobleme, über die Natur, da muss doch irgendwie auch verbindlich irgendetwas drüber gesagt werden können. Mhm. Und es heißt an einer Stelle ja auch, diese Grenzwerte seien im Prinzip willkürlich. Und ich glaube, da muss man auch vorsichtig sein. Die sind natürlich irgendwie willkürlich, aber nicht in dem Sinne, dass sie sinnlos seien oder total beliebig oder so. Also natürlich reagieren die auf reale Probleme. Und natürlich ist die Klimakatastrophe real. Also das, aber Luhmann interessiert sich eben nicht dafür, was jetzt als Tatsache in der Welt vorhanden ist, sondern einfach nur, wie das in den Systemen anschlussfähig gemacht wird. Und das ist unheimlich schwer, finde ich oft, gerade auch in unserem sehr moralisch aufgeladenen Diskurs, diese Perspektive einzunehmen, weil wir eben gezwungen sind, es eigentlich gar nicht von unseren Überzeugungen oder so zu denken oder von unseren Werten oder von irgendwie den tatsächlichen Verletzungen, die in der Welt existieren, sondern weil Luhmann eben immer sagt, die zeitigen einfach Formeffekte, die helfen, dass es anschlussfähig bleibt. Die reagieren trotzdem auf was real da ist, aber sie sind vor allen Dingen erstmal eine Komplexitätsreduktion.
Ja, also oder nochmal anders auch gesagt, er spricht eben davon, einen bestimmten Entscheidungstyp beobachten zu wollen. Und Grenzwerte sind ein guter Begriff, um eben genau sowas festzulegen. Und erlauben eben auch, und das ist, glaube ich, auch das, was ihn daran interessiert und was uns jetzt auch daran eben interessieren kann, in welcher Weise man sich politisch mit Grenzwerten auch aus der Affäre ziehen kann. Also weil wenn es jetzt gerade, also bezieht es ja vor allem auf ökologische Probleme, wenn jetzt also irgendeine Situation eintritt, durch die Grenzwerte dramatisch überschritten werden, kann man eben sagen, ja, das kann eben passieren, weil Natur halt irgendwie so ein bisschen unberechenbar ist. Das hat uns jetzt ereilt, aber wir haben uns eben Gedanken gemacht. Und das heißt, dass die Risiken, die damit verbunden sind, die Grenzwerte so oder so festzulegen, eben wenn was schief geht, wie er auch sagt, eben letztlich nicht alle der Politik zugerechnet werden können. Und damit wird eben das politische Risiko auch minimiert, wobei er nicht genau sagt, welches Risiko das ist. Ich hätte jetzt gesagt, gut, das ist wahrscheinlich irgendwie Machtverlust. Man kann irgendwie danach dann nicht mehr so schalten und walten, wie man will, und nicht nochmal neue Grenzwerte festlegen. Aber ja, also es geht ihm darum, welche Information wird gespielt über Grenzwerte und welche Entscheidungen folgen daraus. Und nicht, ist es richtig oder falsch, beschreibt das die Realität auf eine korrekte Weise, sondern was kann man eben damit, was wird damit gemacht eigentlich?
Ja. Ne? Und ja, du hast das vorhin ja auch schon, er bemerkt ja dann auch so ganz trocken, da ohnehin alles kritisiert wird, bleiben auch die Grenzwerte politisch umstritten. Aber das gehört zur Routine des Systems, ne? Also der übliche Lärm, die gewohnheitsmäßige Dramatisierung. Also auch hier ist eher die Form, wie dann darüber gestritten wird, interessant und nicht tatsächlich der Grenzwert. Ich würde trotzdem, also bei aller Begrenztheit vielleicht jetzt auch auf diese ökologischen Probleme sagen, Luhmanns Pointe, die man vielleicht auch heute noch, auch jetzt zum Beispiel im Bereich, wenn wir eher nochmal über Kulturkämpfe nachdenken oder so, da haben wir es ja eben nicht so unbedingt mit Messwerten zu tun. Also da haben wir, die Dampfmaschine müssen wir da irgendwie ein bisschen verlassen. Aber da geht es im Endeffekt auch um Qualifikationsschwellen oder so. Ab wann gilt etwas als? Und da mit ihm zu lernen, dass das nicht immer ganz aus der Tatsachenlage ableitbar ist, so wie eben auch die Schadstoffgrenzwerte nicht vollständig der naturwissenschaftlichen Sache entsprechen, sind eben auch kulturkämpferische rote Linien eben nicht immer aus einem einzigen moralischen oder politischen Inhalt ableitbar, sondern sie sind eben auch Formen, man muss dann eben nicht mehr differenziert schauen und über die konkreten Situationen sprechen, sondern man kann sagen, ah, das gehört jetzt nicht mehr zum demokratischen Spektrum, das ist Cancel Culture, das ist reaktionär, das ist woke Ideologie. Also es hilft in diesem Fall, eigentlich eine sehr kontingente und unübersichtliche Tatsachenlage in irgendeiner Form zu klassifizieren.
Und dann ist, glaube ich, der im Moment der Begriff, den ich da am häufigsten gehört habe, nicht mehr der roten Linie, sondern der Brandmauer, die ja sehr, sehr nah an der Metapher ist. Und auch da könnte man sagen, mit Luhmann sagen, da habt ihr jetzt was in eine praktikable Form gebracht.
Exakt.
Aber es sagt nichts über die Wirklichkeit oder es sagt nicht, dass dadurch etwas besser würde oder schlechter würde, sondern das ist nun mal eine Unterscheidung, deren erster Wert darin besteht, eine Sache links und eine rechts der Linie zu definieren. Und da muss man sehen, ob die Komplexität der Realität dem irgend entspricht. Und wenn man sich die Brandmauer-Debatten gestern beim FDP-Parteitag, wurde das sehr häufig darauf Bezug genommen, auf diese Metapher, genau in dem Sinne einer indiskutablen Grenze, da ist etwas, über das wir nicht sprechen können. Und wenn man sich dann überlegt, auf welchen unterschiedlichen Niveaus diese Entscheidung getroffen werden muss, ob es um kommunale Politik geht, ob es um Landespolitik, um Bundespolitik, in welcher Art diese Entscheidungen sind, ob es rechtliche Zusammenhänge hat, etc. Also man hat ein Instrument geschaffen, um zu sagen, so nicht, und merkt, je schwieriger es wird, damit zu operieren, dass wahnsinnig viel komplexe Realität dabei unbearbeitet geblieben ist.
Und trotzdem würde ich auch im Falle der Brandmauer sagen, dass es auch hier hilfreich sein kann. Also, weil ich glaube, wir leiden alle irgendwie unter der Brandmauer und unter auch der Beobachtung, dass eigentlich das vielleicht dem Verständnis von einer pluralistischen Demokratie irgendwie entgegenläuft, dass es so große Zustimmungswerte von Parteien gibt, mit denen nicht kooperiert wird. Aber auch da ist die Brandmauer, kann man ja sagen, auch eine Versicherung, dass man auch versichert auch ein ein pluralistisches Demokratieverständnis, nämlich dass man als Partei entscheiden kann, mit wem man zusammenarbeitet und mit wem nicht. Und sich auf diese Entscheidung zu berufen, kann in dieser Hinsicht auch hilfreich sein.
Nein, das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ja. Die Frage ist halt nur, die Realität kann das dann insofern überholen, als die Konsequenzen, die daraus sich ergeben, dass man an der Brandmauer-Maxime festhält, politischen Stillstand bedeuten und sagen, okay, wir machen eben nicht mit, dann macht ihr mal. Mhm. Und ob das dann eine praktikable Alternative ist, sei dahingestellt.
Ja, das wird die Zukunft zeigen.
Mhm. Ja, es ist wieder der Punkt, an dem eben letztlich die Behauptung der eigenen roten Linie eben eine Souveränitätsbekundung vor allem wird und man sich eben fragen muss, an wen wird diese Souveränität kommuniziert. Ja, also wenn du als Partei eben sagst, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen, ist die Frage, wem dient das dann vor allem? Und unter Umständen könnte es ja sein, dass das also eben vor allem die eigene Partei nach innen integrieren soll, weil die was darüber erzählt, wer man sein möchte. Also so wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview, ich weiß gar nicht mehr, sie hat wieder sehr markige Worte dafür gefunden, warum für sie also das indiskutabel sei, da er Zusammenarbeit auch nur zu erwägen. Und die Funktion, die dieser Sprechakt ja vor allem hat, ist eben zu sagen, wer sie ist, wofür sie eben steht, welche Werte, welche Normen sie in ihrer Partei durchsetzen will. Und die Frage, ob das in jetzt dem realen politischen Tagesgeschäft, das meinetwegen in einem Landtag in Sachsen-Anhalt, das ist das, wovon wir als nächstes sprechen, unter Umständen dazu führt, dass eben nicht mehr gehandelt werden kann, ist damit überhaupt nicht adressiert. Und das will sie in dem Moment auch, glaube ich, gar nicht machen.
Oder die Unterscheidung, ob sich dulden zu lassen bereits eine Form von Zusammenarbeit darstellt, ist ja damit auch. Also dann kann man schön sagen, wir haben die Brandmauer nicht angetastet.
Ja, und ich finde auch, tatsächlich auch eine wirklich schöne Überleitung, weil man hier auch an der Brandmauer sehen kann, es geht nicht nur um Sachpositionen wie Grenzwerte jetzt bei Niklas Luhmann, sondern es sind im Prinzip auch Orientierungshilfen für das politische Milieu. Also man sagt eben, bis wir hierhin können wir uns bewegen, ohne uns irgendwie selbst untreu zu werden. Das ist, glaube ich, das auch, womit du auf Souveränität immer abzielst. Ja. Also im Prinzip geht es gar nicht nur so darum, wird jetzt diese konkrete Linie überschritten, sondern auch, wie entsteht eigentlich politische Identität und wie stabilisiert man die auch? Mhm. Und da ist es dann vielleicht weniger die Entscheidung, sondern die Orientierung.
Ja.
Und da hilft vielleicht dann auch doch nochmal ein Perspektivwechsel.
Mhm. Ja, also da hätte ich jetzt auch gerne hinschauen wollen, weil wenn man sich eben Sarah Ahmed, auf die du jetzt schon anspielst, in ihre Queer Ontology, Queer Feminology anguckt, dort findet man rote Linien als solche ja auch nicht explizit benannt, aber man könnte eben sagen, dass es ihr durchaus darum geht, weil sie eben die Frage stellt, wie orientieren wir uns? Mhm. Ja? Und nicht nur in Fragen der Geschlechtsidentität, sondern überhaupt, wie stellen wir Objektbezug her, müsste man, glaube ich, in ihrer Argumentation sagen. Und wie stellen wir fest, wie wir uns eben einen Weg bahnen oder wie wir einen Weg finden? Vielleicht könntest du noch kurz was dazu sagen, wie du jetzt auf sie gekommen bist. Sie ist natürlich überhaupt kein Geheimtipp, das ist vollkommen klar. Queer Phenomenology ist ein queerer Klassiker mittlerweile, könnte man sagen. Aber wie ist dein Weg zu ihr in diesem Zusammenhang gewesen?
Also ich lese sie tatsächlich auch sehr gerne und sie ärgert mich auch gleichermaßen.
Ja, mich auch, ganz oft.
So. Ich mag, also vielleicht genau, ich lese ihre Texte sehr gerne aus einem ganz bestimmten Grund, weil sie sich so, so herrlich begrifflich, assoziativ durch das eigene Denken bewegt und überhaupt keine Angst hat, irgendwie dem Vorwurf ausgeliefert zu sein, keine genaue Textarbeit zu machen, das Argument nicht richtig auszufalten. Also sie hat auch gerade in diesem Queer Phenomenology, fand ich es unheimlich, also habe ich schon vor einer Weile mal gelesen und fand es unheimlich schlagend, wie sie sozusagen das wie sie über die Linie, die uns directed, spricht. Also das ist sowas, und dann kommen nämlich diese ganzen Begriffe, ja, in line, also ne, off the line, queer, also diese Orientierungsleistungen, die mit der Linie offenbar stark zusammenhängen, und eben dann doch immer wieder auch unter Rückgriff auf den Kanon, das finde ich erstmal extrem aufregend zu lesen. Und ich genau, jetzt in Bezug auf rote Linien fand ich einfach, dass der Text uns nochmal zeigt, dass es eben, dass eigentlich wir ganz viele implizite roten Linien die ganze Zeit haben, die uns eigentlich guiden so durchs Leben. Und das kann man ganz phänomenologisch machen, also wirklich als Ausrichtung des Körpers im Raum, aber eben auch als normative Erwartungshaltungen und so weiter. Und dass eben eigentlich der Clou darin besteht, dass die überhaupt gar nicht sichtbar sind. Die sind gar nicht rot, die sind gar nicht explizit da. Und die werden aber vielleicht dann sichtbar, wenn jemand verstößt dagegen oder so.
Ich hätte, wenn man sie explizit machen
muss.
Wenn
man sie, genau, wenn man oder sie explizit wenn, machen muss.
Wenn die, man würde ja dann sagen, eine definierende Mehrheit das Gefühl hat, dass sie nun explizit gemacht werden müssen, weil sie ganz offensichtlich implizit nicht mehr stark genug normativ strahlen.
Ja. Und gleichzeitig zeigt es uns einfach auch, wie wir uns vielleicht auch manövrieren durch das politische Spektrum, durch das persönliche Spektrum, also wie wir sozusagen auch nicht richtig auf diese Linien verzichten können. Also es ist ja, es gab auch mal einen schönen Text, habe ich gestern noch gesehen, von Gernot Böhme im Merkur in den 90er Jahren, der über Üblichkeiten spricht. Das fand ich auch irgendwie einen schönen Begriff in Bezug auf Sarah Ahmed, weil er sagt, das, was mit Hegel mal vielleicht substanzielle Sittlichkeit genannt war, das ist jetzt eher in so ungeschriebene Verhaltensnormen, ne, im Verein oder im Büro oder übergegangen. Und diese Üblichkeiten wirken eigentlich durch ihre Unauffälligkeit. Und das finde ich eben auch an diesem Text interessant, dass sie uns eigentlich vorführt, wie wir als Körper und auch als Objekte lernen, in line zu sein.
Einer der Begriffe, den sie dort gewissermaßen zweckentfremdet und der sehr schön zu diesen Üblichkeiten passt, ist ja der der Desire Lines. Also in dem Moment, in dem sie ihre eigene autobiografische Motivation für die Auseinandersetzung mit der Frage von Orientierung und auch Linien als Orientierungstechnologie beschreibt, ist ja der, wo sie also davon spricht, wie sie in der Mitte ihres Lebens, wie sie sagt, also nicht in ein dunkles Tal oder einen dunklen Wald ging, sondern lesbisch wurde und also ihr Leben aufgebrochen hat und das für sie die ganze Frage nach Orientierung nochmal neu gestellt hat. Also ist ja auch unmittelbar einleuchtend. Auf jeden Fall sagt sie in dem Zusammenhang, dass man sich sein eigenes Leben oder überhaupt Biografien auch anhand von Desire Lines anschauen konnte. Und Desire Lines ist aber eigentlich ein Begriff aus der Landschaftsarchitektur, wie sie dann sagen, und im Deutschen würde man wahrscheinlich sagen, es ist sowas wie Trampelpfad, ja, oder so, die Abkürzungen sind und die anzeigen, wo wollen Leute eigentlich hergehen. Also es gibt irgendwie einen gemauerten Pfad durch ein Gelände, da sollen alle durchgehen oder einen Weg. Und
der ist wahrscheinlich auch berechnet worden.
Der berechnet als der worden ist oder der schön aussieht oder irgendwie sonstige Funktionen hat. Und dann gibt es aber eben den Weg, den die Leute eigentlich gehen wollen. Und das ist die Desire Line. Und ihr Argument ist eben, wenn wir darüber nachdenken, wie orientieren wir uns im Raum, also auch topografisch, wie bewegen wir unseren Körper dadurch, was bedeutet das auch für deren Bewegung und so, dann muss man eben eigentlich auf diese Desire Lines gucken. Und das Interessante daran ist für mich, dass die eben einerseits nicht explizit gemacht werden und internalisiert sind und andererseits in ganz starke Abhängigkeit von anderen ja auch entstehen. Also weil der Trampelpfad ja auch vor allem deswegen einer wird, weil alle anderen den dann irgendwie auch gehen wollen und man irgendwie sich implizit darauf verständigt hat, dass das irgendwie okay ist, an dieser Stelle den Rasen kaputt zu trampeln.
Ich würde sogar sagen, die Desire Line zeigt überhaupt erstmal den vorgesehenen Weg an. Also ja. Der ist ja vorher eben gar nicht, wird ja gar nicht vielleicht überhaupt
stimmt,
wahrgenommen.
Ja,
also
ja,
in dem
ja.
Moment, wo ich diesen Trampelpfad sehe, schaue ich mir vielleicht an, aha, das war ganz anders geplant hier. Sollte man eigentlich da vorne die Abzweigung nehmen und so weiter. Also dass sozusagen diese normativen Erwartungslinien auch erst in dem Moment sichtbar werden, wo sich Abweichung ergibt. Ich würde da aber auch, also gleichermaßen fair wie kritisch vielleicht auch mit Ahmed zu sein,
yeah.
Auch sagen, das ist natürlich auch von ihrer Seite eine etwas normative Verherrlichung der Abweichung. Also das muss nicht immer bedeuten, dass Abweichung zur Befreiung führt oder zu irgendwie Neuorientierung, die irgendwie am Ende produktiv ist. Also wenn wir zum Beispiel jetzt auch noch mal so ein aktuelles Beispiel nehmen in Sachsen-Anhalt, wo ja auch die AfD jetzt patriotische Kulturpolitik vorgeschlagen hat, wenn sie denn eine Mehrheit oder Regierungsbeteiligung hätte in den Wahlen, wo es dann ja auch ein großes Aufregen gab und auch Warn, rote Linien, die überschritten werden von der zum Beispiel Kunststiftung Sachsen-Anhalt, dann muss man auch fair sein und sagen, die AfD macht in dem Moment ja auch eine andere Orientierungsleistung. Also die sagen in dem Moment auch, wir weichen jetzt ab von der was sie meinen, sei Vogue oder undeutsch oder linksgrün von oder was auch immer.
Mainstream.
Exakt, der Mainstream oder so. Also dass sozusagen der Kulturkampf sich dann auch häufig eben nicht als, es geht nicht um Orientierung und keine Orientierung haben, sondern wirklich um konkurrierende Orientierungsangebote oder Linien. Also das ist kein, also Abweichung ist nicht per se irgendwie dem liberalen oder demokratischen Milieu zuzusprechen, sondern oder immer nur dem repressiven Milieu oder sowas, sondern das ist im Endeffekt, und ich meine, das fehlt bei ihr, finde ich, immer so ein bisschen, dass sie uns nicht sagt, was fällt denn vielleicht nicht darunter oder so, sondern es ist dann am Ende natürlich auch das Problem, wenn Begriffe so groß wie hohle Zähne werden, dass man nicht mehr genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich keine Linie mehr? Also ne, wenn sowohl die.
Ich würde mal vermuten, dass einfach das auch darin liegt, dass das Publikum, an das sich diese Schriften richten, letztlich alles durchwinkt, was sie eigentlich damit als emanzipatorisches Ziel vorgibt. Das wird nicht mehr problematisiert in dem Milieu, für das sie da schreibt.
Woraus schließt du denn das?
Also ich würde. Ich würde sagen, dass im akademischen Raum die Frage, ob jemand ein lesbisches Leben führt, ja. keine ernsthaften Diskussionen mehr auslöst. Also,
nein, die Tatsache...
Also keine öffentlichen Diskussionen, das mag sein. Dass
nein,
das,
die Tatsache sicherlich nicht, aber die eben, Art und Weise, und in der das als Argument hier eingeführt wird, durchaus schon, würde ich sagen.
Hm. Ja, klar, das über die Frage, ja. wie es begründet wird, das ist keine Frage, ja. aber ansonsten muss man da, geht's nicht darum, hier die Rechtmäßigkeit einer solchen Lebensform nochmal begründen
Nein,
zu
ist,
müssen.
Das nicht, ja.
Das scheint mir.
Nein,
ja. Ja, und es ist, ich kenne im ländlichen Raum einige Momente, in denen das noch begründungspflichtig ist.
Mhm.
Also ich glaube schon, dass das im Akademischen tatsächlich durchgewunken wird
ja.
und nicht kontrovers ist.
Und trotzdem, finde ich, ist ja dann immer die Frage, was bietet vielleicht der Text, auch wenn er vielleicht für ein bestimmtes Publikum, für ein bestimmtes akademisches Publikum auch geschrieben ist, das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, wir schreiben ja alle für ein ganz bestimmtes Klar. Publikum. Was bietet der Text vielleicht auch außerhalb vielleicht auch der Queerness und der vielleicht auch sehr persönlichen Lebensführung an? Und da würde ich schon sagen, der zeigt uns vielleicht auch jetzt nochmal in Bezug auf die Brandmauer, dass eine Linie da auch sein kann, die eigene politische Körperhaltung sichtbar zu machen. Also ne, Abstand halten, nicht gemeinsam auftreten, keine Abhängigkeiten erzeugen. Also das sind alles im Endeffekt Verhaltensweisen, die man aus dieser vielleicht Mikroperspektive ableiten kann und die uns aber dann auch, ja, die uns dann eben ein bisschen doch nochmal auf die Welt zuschneiden und nicht so stark nur über die Form von Grenzwert nachdenken.
Ja, also ein Ein Element, das sie da einführt und das ich gut finde, ist ja auch, dass sie sagt, wenn wir uns mit Fragen von Orientierung und Linienführung beschäftigen, also erstmal geht es ihr darum, in welcher Weise das eben performative Akte sind, herauszufinden, wer macht das überhaupt jetzt mit welcher Interessenslage. Und dann sagt sie, dass man schauen sollte auf das, was sie Homing Devices nennt, also welche Instrumente werden sozusagen auf den Tisch gelegt, um das herzustellen. Sie bezieht das vor allem auch auf die Frage der Migration und auf die Frage danach, wie Menschen mit Migrationsgeschichte eben selber diese Orientierung und Desorientierung, die Migration bedeutet, eben herstellen können und in welcher Weise sie also den Homing Devices auch ausgesetzt sind. Und das wäre also ein Punkt, der für die ganzen Diskussionen, die wir jetzt eben auch schon angetippt haben, natürlich ein extrem zentraler ist, weil also stärker noch als Fragen danach, darf man Gendersprache benutzen oder nicht, was zum Teil sicherlich eben auch eine Stellvertreterdebatte ist, eben die Frage nach der Migration und eben auch die Frage danach, wie sollen sich Menschen eben orientieren. Also Stichwort auch insbesondere Remigration zum Beispiel, eine ganz, ganz entscheidende ist. Und das ist ja auch ein Punkt gewesen, der zu dem Zeitpunkt, als sie den Text geschrieben hat, also Anfang der 2000er Jahre wird es gewesen sein, erschienen ist er erstmals 2006, sich in der Schärfe, in der das also jetzt auf den Tisch gelegt hat, noch gar nicht gestellt hat. Also insofern könnte man auch vielleicht sagen, dass einer der Punkte, an denen man diesen Text stark machen kann, auch ist, dass der also über die 20 Jahre, die er jetzt alt ist, ganz gut gehalten hat.
Absolut. Und vielleicht sogar letztes Jahr in Budapest während der Pride, die verboten wurde, eigentlich, das ist ja ein Präzedenzfall eigentlich für das, was sie schon irgendwie 20 Jahre vorher beschrieben hat, dass bestimmte Körper einfach ausgeschlossen werden. Und dass die wurde verboten, welche Körper dürfen eigentlich sich wie im Raum bewegen. Es war nicht mehr erlaubt, dass sie sich auf der Straße versammeln. Also das ist schon seismografisch auf jeden Fall. Und ich auch nochmal zum Charme des Textes, was sie besonders beherrscht, finde ich, ist auch so ganz anders als Luhmann, der das auch sicher tut, ist so Selbstverständliches fremd zu machen. Also der Begriff allein der Orientierung, mir war das überhaupt nicht klar, dass das sozusagen auch als Orient buchstäblich den Osten meint, wo die Sonne aufgeht. Also da kommen dann doch noch mal, es gibt diese Art von Nullmeridian, es gibt den Okzident. Also die Orientierung im Raum geografisch ist häufig bis in unsere Begriffe eingesickert und gibt uns immer noch Vorstellungen davon, was sozusagen als die normative Mitte gilt und was als die Abweichung.
Ja, und eben auch überhaupt die Herkunft der Frage von roten Linien aus eigentlich von vornherein kolonialen und dann eben postkolonialen Zusammenhängen. Also das ist eingangs eben die Schlacht von Balaklava erwähnt, die also einer der sozusagen Fundorte ist, an denen man also die die Genealogie dieser Metapher finden kann und die Auseinandersetzung zwischen Briten und Osmanen und der Farbe der Uniform, aus der das herkommt. Ich denke, dass ein Moment, an dem wir die Grenzen dieses Textes, aber auch seine Stärken nochmal stark gemacht haben und zugleich auch an den Anfang des Gesprächs gekommen sind, eigentlich ein guter ist, um vielleicht fröhlich abzubinden und wie immer darauf hinzuweisen, dass diese Gespräche ja auch dazu da sind, etwas zu öffnen. Also es können sich jetzt alle aus ihrer nächsten Stadtbücherei oder UB Luhmann ausleihen und Sarah Ahmeds Bücher kaufen. Ich sage das so, weil sie noch was davon. Sie hat noch was davon.
Also ich bin kein Sarah Ahmed-Fan, ganz und gar nicht, aber es ist trotzdem, ich habe wahnsinnig, und zwar mit ihr gelacht, nicht gegen sie, als ich Husserls Schreibtisch.
Ja, genau.
Das, was sie da macht, ist auf eine so großartige Weise untergriffig. Das macht genau das, was du vorher gesagt hast, dass man sich ab und zu ärgert, weil es das Argument sollte explizit gemacht werden.
Sag nochmal, was sie mit Husserls Schreibtisch macht. Wir haben es schon abgebunden, aber bitte sag das
nein,
noch,
sie weil sagt, es haben es ist alle gelesen. Das Interessante war nur, ich habe also von meinen ersten Begegnungen mit der Philosophie im Philosophiestudium in den 1980er Jahren bis in die Gegenwart ist gerade die Husserlsche Phänomenologie etwas ein Bereich, in dem ohne den Körper, ohne Orientierungen, ohne jede Form von Kontext, also dieses Ausklammern, dass die Grundoperation ist, die er vorschlägt und auf der alles andere dann basiert, wird überwölbt die gesamte Diskussion in einer Weise, dass ich jedenfalls meinerseits nie dran gedacht hätte, ihn wieder zurückzubringen auf die Erde. Und das macht Sarah Ahmed ganz großartig und durchaus humorvoll und sehr überzeugend. Das ist interessant. Ja. Und allein die Frage zu stellen, warum sitzt er denn am Schreibtisch und nicht am Küchentisch, ist schon ein Schritt. Und es geht weit über dieses Level hinaus. Und das hat mich an diesem Text, deswegen fand ich den Text einfach auch stellenweise großartig.
Warum sitzen überhaupt so viele Philosophen, muss man sagen, also männliche Philosophen an den Tischen? Also ne, Wittgenstein liebt auch den Tisch. Platons Ideenlehre wird immer am Tisch ausgefeiltet. Ich glaube,
die analytische Philosophie wäre ohne den Tisch überhaupt nicht denkbar.
Das ist auch ganz schön, weil das auch die Zunft der Orthopäden, Osteopathen und PhysiotherapeutInnen weiter beschäftigt, weil dadurch alle beschädigte Kraniosakralgelenke haben. Was eine schöne Möglichkeit ist, ein zweites Mal abzubinden. Also alle sollen gut auf ihre Rücken aufpassen, wenn sie an ihren Tischen sitzen. Und gerne auch das nächste Mal wieder zuhören, wenn Eckhard Knörer und ich mit Paola Lopez reden. Über KI. Auch ein Thema, dass man sehr gut in 45 Minuten abschließend behandeln kann. Okay, vielen Dank fürs Zuhören heute und vor allem ganz herzlichen Dank an Mona Leino für den Besuch in der Krummen Straße, die eigentlich in der Mommsenstraße in Berlin liegt. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.